Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Allen technischen Problemen zum Trotz nehmen wir eine neue Folge Montag auf, hier bei Downset Talk. Und mit wir meine ich mich, Christoph Kröger, und natürlich Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir könnten über ganz viel sprechen, was so passiert ist an diesem vierten Spieltag in der NFL. Was bisher passiert ist, ich meine, wir könnten darüber reden, dass Christian McCaffrey alles dafür tut, damit meine Bold Prediction wahr wird in Sachen Most Scrimmage Yards Ever. Wir könnten über Lamar Jackson in MVP-Form reden. Wir könnten über die Bengals Offense mal wieder sprechen. Wieder nur 3 Punkte gemacht, stehen jetzt 1-3. Wir haben ja schon vor Wochen die Alarmglocken in Cincinnati geklingelt. Aber die werden immer lauter.
Ja, 14 First Downs in dem Spiel gegen die Titans. 2 von 9 bei Third Down. Der erste Drive war ja eigentlich gut und dann kommen sie in die gegnerische 5-Yard-Line. Ich glaube, die Bengals sollten jedes Fourth Down innerhalb der gegnerischen 5-Yard-Line ausspielen, weil da kommen sie nicht mehr häufig hin, kamen dann auch nicht mehr dahin. Und dann in der zweiten Hälfte kriegen sie auch nur 3-mal den Ball und der erste ist ein Fumble und der letzte ist ein Turnover und Downs. Das Problem ist halt für die Bengals, es ist keine Besserung in Sicht. Und hier in dem Spiel hatte ich jetzt auch das erste Mal so ein bisschen den Eindruck, dass die Bengals Defense eingeknickt ist, auch physisch, ich sage es nicht aufgegeben hat, aber bezwungen wurde, klein gekämpft wurde. Und Punkt für mich bei den Bengals einfach, es wird nicht besser werden, solange Burrow so spielt, weil die ganze Offense ist darauf ausgerichtet, dass Burrow dieser Elite-Quarterback, Elite-Pocket-Passer ist und einen Plan B, ich glaube, das können wir jetzt nach dem ersten Saisonviertel sagen, gibt es halt einfach nicht. Und wenn du dann halt die Pass-Block-Winrate siehst von den Bengals, die war über 20 Prozentpunkte unterm Ligaschnitt, gerade mal bei 32% in dem Spiel. Ja, Ball muss schnell raus, Burrow kann den Pass-Rush in der Pocket nicht handeln, alles ist super eindimensional, alles ist super schwierig. Jetzt, wann war diese Wadenverletzung? Das war Anfang August oder so im Training?
Ja, ein paar Wochen vor Saisonstart.
Ja, und jetzt sind wir Anfang Oktober und man sieht halt nicht, warum sollte es jetzt halt besser werden. Und dann sind sie jetzt halt schon echt gefährlich.
Mittlerweile glaube ich halt auch nicht mehr wirklich, dass es halt nur die Verletzung ist, die da Probleme macht. Ich glaube, da ist deutlich mehr im Argen. Aber wir werden in der Preview dann natürlich auch noch mal auf die Bengals zu sprechen kommen. Womit wir aber so richtig einsteigen wollen in diesem Montag, ist das Topspiel natürlich, das es gestern gab zwischen den Buffalo Bills und den Miami Dolphins. Am Ende war es ein sehr deutlicher Sieg der Bills. 48-20, ein richtiges Statement, das Buffalo da setzen konnte in diesem Top-Duell in der eigenen Division. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen kühles Wasser auf den Dolphins-Hype, der nach den ersten 3 Wochen aufgekommen ist. Ich finde es ganz spannend, dass wir vieles aus unserer Preview, dass wir da recht gut gelegen haben. Also, du hast zum Beispiel gesagt, es braucht einen super disziplinierten Josh Allen, der nimmt, was er kriegt, der nicht zu viel will, was wir dann auch schon in dieser Saison wieder gesehen haben, dass er zu viel Risiko geht. Und genau das hat er gemacht. Ich habe das Running Game angesprochen, dass das ein wichtiger Faktor sein wird gegen diese Dolphins-Defense, die halt auch einfach am Boden viel zulässt. Und es war letztendlich auch sehr wichtig. Und gleichzeitig hat die Defense der Bills diese High-Scoring-Offense bei unter 300 Passing-Yards gehalten. Und vor allem Tyreek Hill nur bei 3 Catches und 58 Yards. Also bei den Bills ist wirklich alles das eingetroffen, was wir als Best-Case sozusagen prophezeit haben.
Ja, weil ich das Spiel dann jetzt angeschaut habe im Real Life, habe ich mich echt gefragt, mit welcher Seite des Balls ich mehr beeindruckt bin bei Buffalo. Weil die Offense war natürlich also die Offense war halt zu 1000% das, was ich im Kopf hatte.
Genau.
Als wir in der Preseason drüber gesprochen haben und als wir in der Preview auf dieses Spiel dann nochmal drauf zu kamen. Eben diese Balance, eben wie sie den Ball laufen können, dass Allen halt aber die Checkdowns nimmt und so, das war alles da. Aber ich würde fast sogar mal mit der Bills Defense hier anfangen. Mhm. Weil die Bills haben halt Dinge geschafft, die über die ersten drei Spiele niemand geschafft hat. Sie haben unter anderem Tua regelmäßig unter Druck gesetzt. Und das lag ja jetzt über die ersten drei Spiele nicht daran, dass die Offensive Line so toll war für Miami. Die war besser als gedacht, aber es lag vor allem daran, dass Tua den Ball so schnell geworfen hat. Jetzt haben natürlich mit Armstead und Connor Williams dann Left Tackle und Center deine zwei wichtigsten Leute in der Line wahrscheinlich gefehlt. Das ist natürlich ein Faktor, aber Tua stand in der ersten Hälfte gegen die Bills. Zweite Hälfte lief das Spiel dann ja auch einfach weg. Also die erste Hälfte finde ich sehr deutlich repräsentativer. Bei über 40% unter Druck seiner Dropbacks. Bills haben die Pressure Rate auf Tua im Vergleich zu den ersten drei Spielen verdoppelt, wenn wir jetzt nur mal die erste Halbzeit nehmen. Und das ist dann immer nicht ganz leicht, ohne All-22 zu bewerten. Aber mein Eindruck war, sie haben es geschafft, Miami zum einen die Mitte des Feldes ein bisschen wegzunehmen. Aber sie haben, fand ich, halt wahnsinnig gut ihren Pass-Rush mit der Coverage kombiniert. Also eben, wenn sie angetäuschte Blitzes zeigen, Tua eigentlich dazu bringen, seine innere Clock schneller zu werden, dass er den Ball noch schneller werfen will, weil er denkt, er kriegt Druck. Und dann halt siehst du, nach dem Snap wird die Coverage umgestellt, sodass das Bild sich verändert. Und der will den Ball eigentlich schnell werfen, aber dann ist der Read, den er dachte, den er hat, ist nicht da. Ich glaube, das war ein essentieller Teil des Spiels für Buffalo und auch ein Grund dafür, warum sie diese Offense doch merklich limitiert haben. Man hat es ja bei mehreren Plays gesehen. Also wenn ihr nochmal in das Spiel gehen wollt, dieser abgefälschte Ball der beim ersten Drive, der dann von Jalen Waddle zum First Down so ein bisschen glücklich, ziemlich glücklich gefangen wird. Erste Read ist nicht da, dann kommt der Druck, Tour ist off-Plattform, Ball kommt zu hoch und dann halt Dolphins Receiver dran, Bills Verteidiger dran und dann landet er bei Jalen Waddle. Auch beim zweiten Drive, da haben sie einen Play-Action-Pass, Tour dreht sich um, also eben für den Play-Action-Fake und dann ist sein Target wieder nicht da. Er kommt dann zwar sauber zum zweiten Read und bringt den Ball auch an, aber ich fand, das war mega auffällig in dem Spiel. Gleicher Drive, dieser Wurf in Double Coverage zu Raheem Mostert, klappt dann zwar, aber eigentlich ein Wurf, den Tua nicht dahin werfen sollte. Und ich fand, er hat viele Plays gehabt, bei denen im ersten Moment guckt er downfield, hat vielleicht irgendeine Idee, wo er hingehen will, muss dann aber doch zum Checkdown gehen. Oder das Play bricht zusammen. Oder er hat halt schnellen Druck. Und das ist natürlich, also das war schon von der Bills Defense eine extrem starke Leistung. Tua war natürlich, finde ich, muss man ja schon hier auch, jetzt haben wir ihn gelobt auch die letzten Wochen, hier muss man ihn auch mal kritisieren, weil er war dann doch auch mit einigen Reads, mit einigen Würfen einfach off, hat der auch riesiges Interception-Glück bei dem Wurf über die Mitte da kurz vor der Halbzeit, wo ich glaube, White war es, den fast eigentlich abfangen muss. Er hat schon auch ein paar, der Overthrow zur Interception, er hat schon auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, aber die kamen halt eben, weil die Bills Defense es in meinen Augen auch provoziert hat.
Ja, das Problem bei den Bills ist, dass sie, du hast ihn gerade angesprochen, Tre'Davious White verloren haben. Ganz, ganz bitter. Tolle Leistung dieser ganzen Defense, aber jetzt ist einer der wichtigsten Spieler. Ich würde mal vermuten, den Rest der Saison raus, weil das sah schon sehr nach Achillessehnenriss aus.
Genau, das ist das Einzige, was ich auch gehört habe nach dem Spiel, dass sie halt sagen, Achillessehne wird halt gecheckt.
Ja, und wie er da zu Boden gegangen ist, quasi Non-Contact, plötzlich. Was man schon häufig bei dieser Verletzung gehört hat, dass der Spieler sich selber wundert, was hier gerade passiert ist, dass man gar nicht so richtig versteht, was jetzt los ist, man einfach nur einen Schmerz spürt und nicht mehr laufen kann und so ist er zu Boden gegangen.
Ja, und gerade halt er, ne, der halt den Kreuzbandriss hatte, was ja auch lange gedauert hat, bis er dann wieder so richtig zurückkam, letztes Jahr dann irgendwann. Ja, das ist schon bitter.
Das ist sehr, sehr bitter. Auf der anderen Seite, die Dolphins-Defense gegen diese Bills-Offense, also wir haben es jetzt schon beide mal gesagt, die waren einfach sehr, sehr sharp. Also Josh Allen hatte ein nahezu fehlerfreies Spiel. Stephon Diggs sah richtig gut aus. Das Running Game war wichtig. Es sind jetzt nicht die Dolphins in Grund und Boden gelaufen. Es waren am Ende 104 Yards, aber sie haben es halt 29 Mal versucht. Und es war halt auch in wichtigen Momenten ein entscheidender Faktor. Ich hatte ja aber meine Bedenken, was die Dolphins-Defense angeht, geäußert. Weil ich habe gesagt, ich will sie mal gegen eine richtig gute Offense dann auch sehen. Weil sie sah die ersten Wochen gut aus. Aber in der Nachbetrachtung muss man sagen, dass die Offenses, gegen die sie gespielt haben, sich davor und danach jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Also wir haben vielleicht vor der Saison gedacht, die Chargers-Offense wird eine richtig gute sein. Jetzt mit drei Wochen Abstand kann man sagen, auch die gehören nicht ganz nach oben.
Und ich meine, in dem Spiel haben sie, was haben sie da zugelassen?
Ja, genau.
34 Punkte? Also da war ja, da, ich meine, sie haben sehr, das Passspiel limitiert. Sehr, sehr viele Rushing Yards,
genau.
Genau, aber die Chargers sind ja für 200, was waren das, 230 Yards oder was, zwar gelaufen.
Ja, genau. Und jetzt haben sie halt mal so eine absolute Top-Offense die natürlich auch noch einen richtig guten Tag hatte, als Gegner gehabt. Und die haben sich aber auch mit zum Beispiel einem Kadakou eine richtige Schwachstelle rausgesucht. Das ist quasi der Jalen Ramsey-Ersatz, der Cornerback. Und den haben sie halt bedingungslos attackiert. Und da sieht man dann auch, diese Dolphins hat auf jeden Fall Schwächen.
Ja, halt auch ein Corner, der in meinen Augen ins Slot gehört, mehr und nicht unbedingt nach außen.
Das war wahrscheinlich auch der Plan
vor
der Saison.
Also, die Bills haben halt hier wirklich aus allen Zylindern gefeuert. Das war wirklich, die haben, egal in welchen Bereich du guckst, also natürlich, ja, Run Game war jetzt nicht dominant, aber du hast gesagt, in wichtigen Momenten, die hatten 8 Rushing First Downs am Ende des Spiels. Das ist dann immer noch ein guter Wert.
Und auch die dann in der Red Zone wichtig gewesen.
Genau. Die waren halt in jeder Hinsicht gut. Die waren gut darin, Matchups zu kreieren und zu attackieren. Also gerade das mit Kader Coe, als Stephon Diggs ja eben wirklich auch primär auf der linken Seite gespielt, weil halt da eben Coe und nicht Savin Howard steht. Run-Game als Komplementärsäule kombiniert mit Play-Action. Wir haben auch Fullback ein bisschen was gesehen in diesem Spiel von der Bills-Offense. Das andere Game, das Quick-Game, Yards nach dem Catch, wenn die Dolphins auf den tiefen Routes saßen. Und Allen eben wirklich, er war halt Game-Manager, wenn er Game-Manager sein musste, und er war Playmaker, wenn er Playmaker sein musste. Er hat die Checkdowns genommen, hat nicht unnötig irgendwie Shot-Plays sich da verleiten lassen. Wahnsinnig diszipliniert, also genau das, worüber wir vorher gesprochen haben. Plus 14% Completions over expected, das unterstreicht halt die Effizienz. Ich meine, er hatte so viele Touchdown-Pässe wie Incompletions, das unterstreicht auch die Effizienz irgendwo. Und dann halt die Big Plays eben, vertikale Pässe, da ist ja unter anderem auch noch eine Pass-Interference von Kohu gegen Diggs in Coverage tief dabei, die jetzt nicht im Boxscore steht. Dieser Pass zu James Cook mit dem langen Catch-and-Run da im dritten Viertel, das Play ist ja eigentlich durch. Allen kommt nochmal in die Pocket rein, geht raus und hebt ihn dann so über den Verteidiger drüber. Und dann halt auch aus Designperspektive. Also zum einen eben, wie gesagt, wie sie sich die Matchups zurechtgelegt haben, aber auch dieser erste Touchdown zu Gabe Davis mit dieser Motion von Deontay Hardy. Sieht aus so ein bisschen wie so ein kleiner, schneller Pass nach außen. Und Davis sieht kurz so aus, als würde er blocken. Crossed so hinter dem Outside-Receiver durch, wie so eine Art Mini-Wheel-Route nach außen und kommt dann halt direkt hinter den Corner. Und Allen wirft ihn eben auch perfekt dann vor ihn, sodass auch der Safety dann von der Seite nicht mehr reinkommt. Also das war schon Bills Offense. Ich glaube, viel besser geht's nicht, ehrlich gesagt, vom Gesamtbild her einfach.
Nein.
Aber ich finde deinen Punkt, den wollte ich auch noch mal aufgreifen, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Gerade wenn wir über Miami als potenziellen Contender sprechen, was sie, glaube ich, sein können dieses Jahr.
Ja.
Muss man halt über diese Defense schon anders reden. Und ich frage mich auch, ich habe mir aufgeschrieben, ich frage mich, ob Miami ein Kandidat für einen Corner-Trade sein könnte, um der Defense ein bisschen Stabilität zu geben. Weil, also, mein Ramsey, vielleicht kommt er im Dezember irgendwann zurück, aber vielleicht halt auch nicht, ob die vielleicht da was machen könnten. Wir haben in Woche 1 gesehen, das war natürlich sehr Gameplan-spezifisch gegen die Chargers. Selbst da lassen sie einfach zu viel zu, Broncos und Patriots keine richtigen Tests in der Hinsicht. Und dann guckst du eben Bills, Chargers, das sind halt eigentlich die Teams, wo du dich messen lassen musst, wenn wir über die AFC-Playoffs sprechen.
Genau.
Und selbst wenn wir die Secondary als Problemzone mal so ein bisschen festhalten, was, glaube ich, fair ist im Moment, die Defensive Line sollte halt stärker sein, weil das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, weil da haben sie eigentlich die individuelle Qualität. Und ich finde, das ist halt einfach zu wenig, was da von der Gruppe kommt. Deswegen, ja, ich frage mich so ein bisschen, ob die Dolphins vielleicht ein Team sein könnte, das zur Trade-Deadline noch mal was in die Defense steckt.
Ja, letztendlich werden die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich wieder deutlich besser aussehen. Man hat die Giants und die Panthers beide zu Hause.
Ja,
der nächste große Test werden dann, glaube ich, die Eagles auswärts.
Genau, aber das ist ja wieder das Ding. Das sind ja nicht die Spiele, an denen du dich halt messen lassen solltest, wenn du einen AFC-Playoff-Run hinlegen willst. Also sie haben die Eagles, sie haben die Chiefs dann noch. Das ist natürlich das Frankfurt-Spiel. Also eins der beiden Frankfurt-Spiele. Das sind halt dann die Spiele. Sie haben die Ravens dann noch mal spät in der Saison. Buffalo kommt natürlich auch noch mal. Das sind halt die Spiele letztlich. Und bisher, muss man halt sagen, haben wir nicht gesehen, dass diese Defense in diesen Matchups dann standhält.
Man muss halt aber auch fairerweise dazu sagen, gerade wenn du die Front ansprichst, dass mit Jalen Phillips halt da der beste Spieler der ersten Spiele aktuell nicht mit dabei ist. Und ja gut, da haben sie dann halt nicht die Tiefe in der Qualität, um das zu kompensieren.
Ja, wie gesagt, ich will auch nicht die Dolphins irgendwie hier begraben, weil es war jetzt ein schlechtes Spiel, nachdem wir sie 3 Wochen lang.
Vor allem, wie gesagt, die nächsten 2 Wochen werden wieder ganz anders aussehen.
Genau. Ich glaube, also ich denke halt dann mehr so ein bisschen Big Picture bei diesem Team, weil ich denke halt, die Offense in dem Spiel hier hatten sie jetzt Probleme. Buffalo wahrscheinlich mit die unangenehmste Defense, mit der sie es zu tun haben werden. Und letztlich, wenn du auf ein Team guckst und überlegst, wie willst du ein Team zusammenbauen, du willst ja immer noch wesentlich lieber die Top-Offense haben und die Defense, die vielleicht so ein bisschen up and down ist, als andersrum.
Ja, deswegen, da würden ja andere widersprechen, wenn es darum geht, Championships zu winnen.
Ja, ja. Deswegen kein Grund zur Panik aus Dolphins Sicht. Trotzdem muss man nach diesem ersten Saisonviertel jetzt sagen, und Teams bewerten sich selber ja auch so, gucken ja so Saisonviertel, so bewerten die Saison in Vierteln. Das reicht defensiv halt nicht, was sie im Moment machen.
Wie gesagt, der nächste Test oder die nächsten Tests werden dann kommen, und vor allem dann, wenn es in die Postseason geht, musst du halt dann in solchen Spielen defensiv etwas besser aussehen. Das gilt auch für die Philadelphia Eagles. Die haben nämlich gewonnen, ja, gegen die Washington Commanders, aber sie haben es deutlich enger gestaltet, als viele das erwartet haben. Am Ende war es ein 34-31 in Overtime, und es war ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel. Das sage ich natürlich mit Blick auf Sam Howell, der ein richtiges Bounceback-Spiel erlebt hat, der wieder mehr wie der Sam Howell aus Woche 2 vor allem aussah. Und so zurückzukommen nach einem 4-Interception-Spiel letzte Woche, ist schon sehr gut. Aber ich würde trotzdem über die Eagles sprechen wollen. Und auch hier so ein bisschen über die Defense, weil in der Offense gibt es natürlich ein paar Themen. Die haben wir schon mal thematisiert. Aber jetzt hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass auch in der Defense nicht alles perfekt läuft. Die war nämlich überraschend soft, also gerade die Front auch teilweise gegen den Run. Waren die Commanders jetzt plötzlich offensiv so stark, oder siehst du da auch Probleme, auf die Eagles zukommen?
Also ich glaube, das Problem, was ich so teilweise auch in den ersten Wochen für Philly gesehen habe, ist eher die Secondary, ist die Cornerback-Situation. Ich glaube, das könnte auch noch ein Thema werden. Für mich waren die Runs tatsächlich eher, also ich fand, Washingtons Offensive Line hat sich hier besser geschlagen, als ich das gedacht hatte. Und die Runs waren ja dann teilweise auch einfach wirklich individuelle Plays von einem Brian Robinson zum Beispiel.
Teilweise schon, aber ich hatte zu oft, gemessen an den Erwartungen an diese Front, zu oft das Gefühl, dass da schon sehr große Löcher auf Höhe Line of Scrimmage sind.
Ja, nee, also das war, wie gesagt, das war mehr, als ich gedacht hatte. Lag, glaube ich, auch an Washingtons Offensive Line. Grundsätzlich gucke ich da halt immer noch drauf und sage, du hast hier eine Front, Next Gen Stats hat 4 verschiedene Eagles-Verteidiger mit je mindestens 6 individuellen Pressures in diesem Spiel. Sweat mit 9, Reddick mit 7, Graham und Carter jeweils mit 6.
Aber es ist halt auch immer noch Sam Howell, der dann auch in vielen Plays dann ein bisschen zu lange.
Ja, es ist immer noch Sam Howell. Ich würde halt, also, ja, ich habe ein paar so mehr aufgeschrieben, der bei 3. und 8, Mitte des zweiten Viertels, da kriegt er einen Sack, das kann er sicher besser lösen. Der Red Zone Sack kurz vor der Halbzeit, da tritt er, finde ich, eigentlich richtig in die Pocket, kriegt er aber in letzter Sekunde irgendwer halt nochmal die Hand an seinen Fuß und dann stolpert er halt hin. Es war also um Welten besser als letzte Woche von Sam Howell. Letzte Woche, muss man vielleicht die nicht mehr auf dem Schirm haben, das war ja dieses 9 Sacks, 4 Interceptions gegen Buffalo.
Ich glaube, das ist aber der größere Outlier, weil wir es jetzt schon mehrfach anders auch gesehen haben von ihm.
Ja, ja.
Und jetzt auch gegen eine richtig gute Defense.
Also ich bin hier tatsächlich aus dem Spiel gegangen, von der generellen Einschätzung her, vom Bauchgefühl her, dass ich mehr fand, das war gut gemacht von Washingtons Offense, als dass ich jetzt gesagt habe, da die Eagles Defense, da mache ich mir jetzt aber Sorgen.
Nee, ja, da gehe ich auch grundsätzlich mit. Trotzdem hätte ich von der Eagles Defense, wie gesagt, gerade von der Front mehr erwartet, dass sie einen Spieler wie Sam Howell halt deutlich mehr unter Druck setzen können, beziehungsweise dann auch zu Fehlern zwingen können.
Ja, dass sie vielleicht auch mehr Drives einfach beenden.
Genau sowas,
also,
ja.
Weil Washington hatte mehr First Downs als Philly in diesem Spiel. Die haben den Ball schon gut bewegt.
Hatten auch viel länger den Ball, weil sie wirklich auch lange Drives hingelegt haben.
Hat noch länger den Ball, genau. Aber das ist vielleicht eher so der Gedankengang. Aber das ist, manchmal sind es ja auch einzelne Plays. Weißt du, das ist ja dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Third Down, und dann reicht es vielleicht, wir finden im halben Yard gerade so, und dann geht der Drive halt weiter, und plötzlich wird aus diesem Drive, der vielleicht ein 3-and-out hätte sein können, wird ein 10-Play-Drive oder sowas. Also Eagles Defense, ich glaube, in der Secondary, darüber werden wir noch später sprechen, dann im Laufe der Saison. Die Front unterm Strich für mich war okay. Und ich fand halt Sam Howell, der hat sich besser in der Pocket bewegt, das sah besser aus, auch häufig dieses, ich glaube, das, also es wirkte auf mich so, als hätten sie da sehr gezielt die Woche auch nochmal das in ihn reingeballert. Dropback, Ende des Dropbacks, zack, in die Pocket rein und Ball im Rhythmus raus. Sah ganz anders aus.
Das ist ja eine Sache, mit der viele junge Quarterbacks halt Probleme haben, weil im College hast du dann doch noch mal ein paar Millisekunden mehr Zeit am Ende
deines Dropbacks. Oder kannst halt ein Play machen als ein Sam Howell auch im College mehr noch. Kannst du irgendwie noch mal 2 Verteidiger aussteigen lassen und den Ball trotzdem werfen. Sowas ist in der NFL halt dann deutlich, deutlich schwieriger. Aber auf der Seite des Balls mein Haupt-Takeaway war wirklich, ich glaube, Washingtons Offense ist eine Offense, die unangenehm sein kann, weil sie gut designt ist, weil sie gute Playmaker haben. Und wenn du dann halt ein gutes Spiel von Howell und von der Offensive Line bekommst, dann können die halt auch 30 machen. Und dann der andere Punkt eben, für den Moment bin ich bei Howell einfach wirklich so an der Stelle, dass die Highlights, die High-End-Plays, das Positive, was er macht, ist intriguing genug, dass er mehr Zeit bekommen sollte. Und ich meine, dieser letzte Drive, mit dem sie die Overtime dann erzwungen haben, das war natürlich das beste Argument dafür.
Also, wenn ein Quarterback in der NFL so einen Drive hinlegen kann, klar ist kleine Sample-Size, aber dann steckt da schon was. Und vor allem, wenn wir wissen, dass er in den Wochen vorher, gerade in Woche 2, auch richtig gut aussah.
Ist halt eine Achterbahnfahrt noch mit ihm.
Ja, aber die war auch zu erwarten. Die war absolut zu erwarten. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass hier ein 5-Runden-Pick reinkommt und der nächste Tom Brady wird, mehr oder weniger. Das ist ja dann doch eher die Ausnahme, auch wenn Brock Purdy halt einen gewissen Case dagegen macht. Eine Sache muss ich aber dann doch noch ansprechen, bevor wir über die Eagles-Offense sprechen, die mit der Washington-Offense zu tun hat. Du hast gerade den letzten Drive angesprochen. Du spielst, ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will.
Das steht hier ganz oben in meinen Notizen. Ich habe es nicht gesagt, aber es ist ja mein erster Punkt gewesen eigentlich.
Du spielst, die Washington Commanders spielen hier gegen einen absoluten Top-Favoriten auf den Super Bowl. Gegen einen Division-Konkurrenten. 9 Punkte
Underdog war Washington in diesem Spiel. Ja, 9 Punkte.
Riesen-Außenseiter. Und du schaffst es, mit dem letzten Drive so zurückzukommen. Du hast wirklich gerade, du hast die Eagles-Defense sowas von am Haken. Und ja, natürlich willst du dann versuchen, dieses, nennen wir es jetzt mal Momentum, mit in die Overtime zu nehmen. Aber auch hier mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig Momentum ist, beziehungsweise wie ausschlaggebend es letztendlich ist. Weil am Ende des Spiels hatten die Commanders mehr als genug von diesem Momentum, kommen in die Overtime und da geht gar nichts mehr, obwohl sie den Ball hatten. Du kannst hier das Spiel gewinnen. Du hast mit auslaufender Uhr, was ja so, glaube ich, sogar den Touchdown gemacht, um das Spiel entweder auszugleichen mit einem Extrapunkt oder halt mit einer Two-Point-Conversion gegen den absoluten Top-Favoriten in diesem Spiel, gegen den haushohen Favoriten, zu gewinnen. Und du machst es nicht. Und das verstehe ich einfach nicht.
Ist nicht für mich nicht nachvollziehbar. Du hast halt, also wenn du es einfach mal logisch durchdenkst, die Auswahl ist, du musst ein Two-Point-Conversion-Play hinkriegen oder aber du musst einen ganzen Scoring-Drive hinlegen oder aber du musst erstmal, wenn du den Ball nicht kriegst in Overtime, das weißt du ja nicht, du musst einen Defense-Stop hinkriegen und dann einen Scoring-Drive hinlegen. Das ist ja die Entscheidung, die er hier letztlich getroffen hat. Und ich weiß nicht, hast du Rivera gehört nach dem Spiel, was er gesagt hat? Er hat gemeint, ja, seine Offense wäre halt, die wären halt gerst gewesen, also platt gewesen nach dem schnellen, langen Drive, den sie da hingelegt haben. Wo ich dann denke,
dann ist es ja noch wichtiger, das eine Play zu nehmen, im Gegensatz zu den, keine Ahnung, 6 bis 10 Plays.
Und selbst in der Idee, wenn du sagst, in dem Moment jetzt, die sind jetzt platt, das gilt doch auch für die Eagles Defense. Die stand doch genauso auf dem Feld. Da hast du doch als Offense immer noch den Vorteil, weil die Defense reagieren muss und du als Offense agierst in diesem Moment. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ist für mich auch ein Riesenfehler gewesen. Würde ich auch hier genauso sagen, wenn die Commanders das dann in Overtime gewonnen hätten. Weil du kannst, also als Außenseiter in so einem Spiel auf Overtime zu spielen, das heißt, die Möglichkeit für, also das, als Außenseiter ist ja dein Ziel in der Regel, das Spiel möglichst kurz zu gestalten. Du willst möglichst wenige Drive. Du willst so dass die Schere, die ja theoretisch leistungstechnisch zwischen diesen beiden Teams besteht, möglichst wenig auseinandergehen kann, weil das Spiel möglichst kurz ist. Also, und was du ja damit machst, ist halt das Spiel verlängern und dem Gegner mehr Möglichkeiten geben. Also nicht nachvollziehbar für mich.
Für mich auch überhaupt nicht. Und es wurde am Ende auch bestraft. Denn die Eagles haben ja, wie gesagt, am Ende das Spiel auch noch gewonnen. Und das dann auch mit einem ja fast Eagles-typischen Drive letztendlich, beziehungsweise auch der Drive, mit dem sie in Führung gegangen ist, sah nach, ich nenne es jetzt mal Vintage-Eagles-Offense aus. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, letztes Jahr. So vintage ist das nicht. Aber die haben am Ende 415 offensive Yards aufs Parkett gezaubert. Aber man wird das Gefühl irgendwie nicht los, auch mit Blick auf die Wochen zuvor, auf die Spiele zuvor. Das ist in dieser Eagles-Offense nach dem Abgang von Shane Steichen noch nicht so richtig flutscht.
Ja, gehe ich mit. Ich sag aber auch, das war so ein bisschen das erste Spiel für die Eagles-Offense, wo ich offensiv am Ende einen Haken dahinter mache und das in Ordnung fand. Und so für mich der positivste Trend war. sehr inkonstant die ersten Wochen für ihren, also natürlich gemessen an dem hohen Standard, ne? Eagles-Fans nicht jetzt hier.
Natürlich, also, natürlich. Diese die Erwartungen haben sind halt an den genau. Team, was letztes Jahr eine der besten Offenses der Liga hatte, ein bisschen höher als jetzt bei den Commanders beispielsweise.
Genau, und ich fand das hier, es war natürlich ein anderes Spiel, es war das erste Mal jetzt in dieser Saison, dass die Eagles halt nicht wie verrückt geblitzt wurden, hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen. Jalen Hurts über die ersten drei Wochen der meisten geblitzte Quarterback in der NFL. Das waren schon mal ein bisschen andere Gegebenheit, aber vor allem fand ich halt, sie sind beim Run-Game ein Stück weit geblieben, ohne aber, dass es nur übers Run-Game lief, wie es in manchen anderen Spielen der Fall war, wo es dann wirklich so war, okay, wir kriegen durch die Luft es nicht hin, es muss übers Run-Game laufen, da hat es funktioniert. Hier haben sie den Ball in Ordnung bewegt am Boden. Ich mochte deutlich mehr, was sie im Kurzpassspiel gemacht haben. Da haben sie auch offene Receiver kreiert. Das hat man, fand ich, auch voll bei Jalen Hurts gemerkt, dass er viel komfortabler in diesem ganzen Quick-Game war. RPOs waren wieder ein bisschen mehr, hatte ich den Eindruck drin. Zumindest sind sie mir prominenter aufgefallen. Das sah, fand ich, runder aus, was das Passing-Game insgesamt angeht. Mhm. Third Down war ein bisschen problematisch. Das hat natürlich dann, das lässt dann die Drive-Statistiken auch schlechter aussehen, wenn du halt 4 von 12 bei Third Down bist. Klar, ich meine, sie haben 2 von 2 bei Fourth Down geschafft, das ist dann wieder ein bisschen besser, aber Third Down war so vielleicht der größte Kritikpunkt. Aber sie hatten halt, finde ich, wieder mehrere dieser Säulen. Sie hatten so ein paar diese easy, quick Game, die sie letztes Jahr ja so häufig hatten. Sie hatten das Run-Game und sie hatten halt die Big Plays. Devonta Smith Catch vor der Halbzeit, natürlich ein unfassbares Ding. Das hat ja dieses Field Goal erst ermöglicht. Und dann halt AJ Brown. Sideline-Shot zu AJ Brown, perfekt zwischen Safety und Corner platziert von Jalen Hurts zum Starten, die zweite Hälfte. Der lange Touchdown, bei dem Brown natürlich viel nach dem Catch macht, aber dass sie auch schön designen mit dieser kurzen Route drunter als Ablenkung.
Und vor allem, wenn du das Play jetzt schon explizit ansprichst, ich liebe den Effort von den anderen Receivern, die Brown einfach überholt haben, um ihm den Weg frei zu blocken. Das ist nicht selbstverständlich. Man erwartet es zwar irgendwo, aber es ist nicht selbstverständlich, dass Receiver das halt mit der Intensität dann auch umsetzen.
Nee, absolut. Bin ich voll bei dir. Und dann halt natürlich der Touchdown mit dem Double-Move gegen Emmanuel Forbes, wo er ein bisschen seine Aggressivität gegen ihn eingesetzt. Also auch da gutes Gegner-Scouting in dem Moment.
Trotzdem ungewöhnlich, da in der Situation Double Move sich zu trauen. Also da. Ja,
wenn du halt die O-Liner hast, die Eagles
haben. Ja, klar.
Dann kannst du sowas mal machen. Ich habe ein wirklich negatives Play bei Hurts mir rausgeschrieben. Das war dieser Wurf in Double Coverage, bei dem AJ Brown die Interception verhindert. Aber das war halt für mich wirklich gegen eine sehr gute Defensive Line aus Washington. Ehrlich gesagt, der rundeste Auftritt der Eagles Offense in dieser Saison. Und das ist jetzt nicht unbedingt so die erste Schlussfolgerung, die du vielleicht siehst, wenn du auf das Spiel guckst. Aber ehrlicherweise für mich, Punkt 1, Sam Howell hat definitiv noch eine gewisse Leine, noch ein paar Chancen verdient, um sich zu zeigen, um sich zu entwickeln. Und Punkt 2 für mich wirklich, das war ein sehr positiver Schritt für die Eagles Offense.
Okay. Wie gesagt, ich habe das Gefühl jetzt noch nicht komplett abgehakt, was ich aus den ersten Wochen hatte. Das ist noch nicht ganz wieder so dominant, so gefährlich aussieht und wirkt wie im vergangenen Jahr.
Eagles haben einen sehr netten Slate jetzt. Hast du dir mal angeguckt, gegen wen die jetzt spielen?
Nee, also Dolphins sind 3 Wochen, das weiß ich, weil ich es bei den Dolphins nachgeschaut habe, dazwischen.
Genau, also Rams jetzt, das könnte ein nettes Spiel werden, sie sollten die Eagles aber auch dann doch Favorit sein. Aber dann bei den Jets, das ist natürlich ein sehr guter Test, vor allem gegen halt diese Defense. Dann ist Dolphins, dann wieder Commanders. Dann Cowboys, dann Chiefs, dann Bills, dann 49ers, dann wieder Cowboys. Also jetzt wird's ernst. Gut, dass die 4-0 gestartet sind aus ihrer Sicht. Aber auch dementsprechend halt auch nochmal für mich so nochmal doppelt unterstrichen. Das war gut, dass wir jetzt so ein Spiel mal von dieser Offense bekommen haben, weil das gibt mir deutlich mehr Sicherheit wieder, wenn ich jetzt die Eagles Offense versuche zu projecten.
Wir haben ja heute zum ersten Mal unsere Monday-Night-Game-Preview in diesem Montag, in diesem Format am Start. Bevor wir dazu kommen, wollen wir mal noch ganz kurz über die NFC South sprechen, weil es einfach eine Division ist, die in den Previews vielleicht dann auch hier und da mal etwas zu kurz kommt und wo sich jetzt auch einiges noch mal getan hat an diesem Spieltag, an diesem Sonntag. Die Falcons komplett chancenlos gegen die Jaguars in London gewesen, 23-7 verloren. Die Buccaneers sehr überzeugend gegen die Saints. Die Panthers auch gegen die Vikings verloren, obwohl es zwischenzeitlich ganz gut aussah, aber die stehen jetzt 0-4. Ich glaube, nach 4 Wochen kann man halt schon sagen, es gibt ein tatsächlich gutes Team in dieser Division und das ist vor allem das, wo wir die zweitgrößten Zweifel hatten. die Panthers, oder die größten Zweifel, wenn man die Panthers mal so ein bisschen als ja eh Übergangsteam ausklammert.
Ja, willst du mit dem Bucks-Saints-Spiel starten?
Mir ist das egal. Du hast es kommentiert. Ich muss dazu sagen, bei Falcons Jaguars bin ich auf dem Sofa kurz eingenickt im dritten Viertel. So können, spannend können, war das. Und Bucks-Saints Bucks-Saints wurde in der Red Zone wirklich also es ist gefühlt an Mobbing-Grenzen, was da gemacht wurde. Also wurde nicht so viel gezeigt.
Baker, Mayfield, hey. Gut, die Saints waren auch nicht oft in der Red Zone, aber die Bucks eigentlich schon.
Ja, da wurden die Highlight-Plays auch gezeigt. Die habe ich gesehen. Baker sah gut aus.
Ich fand es generell, das war ein beeindruckendes Spiel. Und ich will es kurz erwähnt haben, ne, nicht, dass es dann von Saints-Fans heißt, dass, wieso sagt ihr das nicht? Schulterverletzung von Derek Carr. Wir dachten in der Preview ja auch, dass er eigentlich ziemlich sicher nicht spielen wird. Dann hieß es am Freitag, dass er ohne Schmerzen trainiert hat. Und plötzlich dann Sonntagmorgen, ja, gehen eigentlich davon aus, dass er spielt. Mhm. Hat auch gespielt. Und ich fand halt, und deswegen ist es für mich hier kein relevantes Argument, aber ich wollte es kurz thematisiert haben. Ich fand, bei allem, was halt kurz intermediate war, war deutlich genug Zip drin im Wurf, dass ich das eigentlich jetzt nicht wirklich als Ausrede hier sehe für diesen Auftritt. Was halt gar nicht geklappt hat, waren die Shotplays. Die Saints haben es auch wenig versucht, was für mich eher dafür spricht, dass es halt eine Matchup, eine Gameplan-Thematik war. Mismatch natürlich an der Line of Scrimmage, Saints Offensive Line wieder Probleme gehabt. Und dann war halt alles super, super kurz. Und so können die Saints ehrlicherweise nicht leben. Die Line ist nicht gut, Carr ist nicht konstant effizient dann genug, um so zu spielen. Und verfällt dann in diese Checkdown-Schiene. Und da hat man, fand ich, doch sehr deutlich bei den Saints gesehen, wie sehr diese Offense doch hot and cold war über die ersten Wochen der Saison. Also, wenn sie halt die Big Plays nicht kriegen, dann wird es halt echt schwierig. Alvin Kamara zurück, das hat geholfen. Der war ja auch direkt der Mittelpunkt, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie halt so Checkdown-heavy waren. Kamara selbst hat ja nach dem Spiel die eigene Offense kritisiert. Hast du seine Statline gesehen von Alvin Kamara?
Ich glaube ja, aber ich habe es jetzt nicht mehr präsent vor Augen.
13 Catches für 33 Yards. Das ist das 200. Mal, dass ein Spieler in einem NFL-Spiel 13 oder mehr Catches hat. Noch nie war das für weniger als 71 Yards. Und Kamara hatte nicht mal die Hälfte davon. Viel zu viel Taysom Hill für meinen Geschmack, ehrlich.
13 also, Catches, ja. Das habe ich irgendwo gesehen. Die Yardzahl dazu macht natürlich irgendwie kurios.
Wild. Ja, super wild.
2,5 Yards pro Catch.
Aber so sah es halt auch aus. Es war halt häufig wirklich so Checkdown. Hoffentlich kann er was nach dem Catch machen. Das war halt wenig irgendwie, wir kriegen ihn hier in ein geiles Matchup. Ja. Er läuft die Angle Route über die Mitte und hat den Ball irgendwie und kann was machen. Sondern es war wirklich so mehr unser Rettungsanker. Aber der Rettungsanker war halt oft irgendwie der erste Plan. Taysom Hill, wie gesagt, fand ich, war deutlich zu viel drauf. Ich finde, das nimmt der Offense oft dann halt auch so, wenn sie mal einen Rhythmus haben, nimmt es den dann immer wieder auch mal raus. Um das mal rund zu machen. Ich wollte das halt vorweg sagen, gerade mit der Saints Offense, damit es dann halt nicht heißt, irgendwie, wir hätten die Situation nicht vernünftig beschrieben. Mein Haupt-Takeaway war, ich fand es echt beindruckend, was die Bucks hier in New Orleans gezeigt haben. Wirklich als Gesamtteam-Sieg.
Ja.
War der beste Auftritt vom Run-Game, den wir bisher gesehen haben von Tampa Bay in der Saison. Ich hatte ja gesagt, ich will mal sehen, wie diese Saints D-Line sich dann im Laufe der Saison so schlägt, weil ich da ja auch vor der Saison eher skeptisch war. Hier haben die Bucks es echt geschafft, sind beim Run-Game geblieben, haben den Ball dann ein bisschen bewegen können am Boden. Baker Mayfield, abgesehen von der Interception, wo er definitiv zu viel wollte, das war so ein alter Baker Mayfield-Fehler. Ansonsten war echt gut. Und das, obwohl sie die zweite Halbzeit ohne Mike Evans gespielt haben. Defensive Front war stark. Spieler wie Devin Tompkins können dann tragende Rollen irgendwie einnehmen. Und worauf ich halt
Ich habe gerade noch mal die Interception mir vor Augen geführt.
Ja,
die Triple Coverage, ne? Ja. War das? Ja.
Drei Double, Leute. Double Coverage auf jeden Fall. Und es war vor allem irgendwie First and Ten kurz vor der Endzone. Also ja. Gut, geben wir ihm den einen
er
Fehler.
Er war gut. Er war ansonsten wieder richtig gut.
Und worauf ich halt gerade in dem Spiel, gerade in dieser Gegenüberstellung zwischen diesen beiden Teams zurückkam, war, die Bucks haben einen offensiven Floor. Die haben eine offensive Struktur. Deswegen hat ja auch das Play-Action-Passspiel die letzten Wochen auch ohne vernünftiges Run-Game funktioniert. Ich denke, dass wir bald mehr über den Offensive Coordinator Dave Canales sprechen werden, der ja eine komplette Wundertüte vor der Saison war. Wusste ja einfach niemand, haben wir noch nie als Playcaller gesehen. Der, finde ich, hat da eine richtig, richtig runde Offense designt. Und jetzt, ja, nach dem ersten Saisonviertel ist für mich ist relativ klar, dass die Saints und die Bucks die beiden besten Teams sind in der Division. Und im Moment wirken die Bucks klar wie das kompletteste Team.
Absolut, da kann ich nur zustimmen. Gleichzeitig muss man natürlich gucken, was mit Mike Evans ist, weil der war die ersten Wochen jetzt schon extrem wichtig für diese Bucks-Offense. Und die Falcons, bei den Falcons merkt man ganz extrem, dass die Luft für Desmond Ridder, wir haben es ja schon in der Preview angesprochen, die wird immer dünner und er scheint nicht gut genug zu sein, um halt aus diesem eigentlich guten Team genug rauszuholen.
Also mein Gedanke die ganze Zeit während dem Spiel war, wann benchen sie ihn, ehrlich gesagt. Und,
du bist aber auch bösartig.
Ich meine, es war halt schon, also es war halt schon brutal.
Und also in der also ich sag mal so, es ist halt ein junger Quarterback, dem du wahrscheinlich etwas mehr Zeit geben musst als anderen. Aber nach dieser ersten Halbzeit, wo wirklich gar nichts funktioniert hat, dann nicht in der Halbzeit zu sagen, okay, Desmond, setz dich mal hin, wir versuchen mal was mit unserem Ganzlinger Taylor Heinicke, der wird halt ein paar Bälle irgendwie tief ballern und mal gucken, ob was kommt, irgendwie, ob wir was mitnehmen können. Ja. Und das heißt ja dann noch nicht, dass er dann nächste Woche nicht wieder von Beginn an spielen darf. Aber in der zweiten Halbzeit nicht mal einen Wechsel zu machen, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden.
Die Offense ist halt darauf eigentlich aufgebaut, dass sie Spiele kontrollieren können. Das ist ja schon klar. Sie sind jetzt nicht dafür gemacht, hier große Rückstände aufzuholen und so. Und das war ja dann so ein Spiel, wo Jacksonville offensiv dann schon auch wieder so ein bisschen hot and cold wurde in der zweiten Halbzeit, aber halt dann doch auch 17-0 die Führung mit dem Pick 6 und ja, das Spiel lief halt natürlich den Falcons so ein bisschen weg. Was du dann aber halt, wenn du dein Team so zusammenbaust, schon mal von der Grundidee her, was du dann halt nicht haben kannst, ist ein Quarterback, der nicht nur das Spiel eben nicht durch die Luft machen kann, sondern der on top halt auch solche Turnover sich leistet, die dich überhaupt erst in dieses Loch befördern, wo sie dann auch letztlich maßgeblich dadurch drin waren. Interceptions sahen ja, also die Pick 6, da wartet der Verteidiger wirklich drauf, Ridder registriert das überhaupt nicht und ist dann halt spät auch mit dem Wurf. Und dann direkt danach, Next Play, Interception, Play-Action. Alle drei Underneath-Verteidiger für Jacksonville eigentlich beißen an, kommen nach vorne. Der Ball ist wieder zu spät raus, wieder wartet ein Defensive Back, der dann eben vor den Receiver kommt. Und eben der einzige Drive, der ja funktioniert hat, war der erste nach der Halbzeit, den sie wahrscheinlich dann sehr, sehr gut vorbereitet haben, vermute ich mal, in der Halbzeit auch. Atlanta in dem Moment für mich ist nicht funktional als Offense. Und wir hatten ja eine ähnliche Situation letztes Jahr im Prinzip mit Max Mariota. Der war halt wenigstens ein Faktor im Run-Game.
Desmond Ridder, es gab eine Szene, wo ich Desmond Ridder dann aber auch von der Entscheidungsfindung mal wieder nicht verstanden habe. Das war nämlich so eine Situation, relativ saubere Pocket, meines Erachtens. Er hat keinen offenen Read offensichtlich und hatte relativ viel Platz in den Flats, wenn ich mich richtig erinnere. Also rechts und links von der Pocket war schon ein bisschen Space. Man hätte durchaus versuchen können, ein paar Yards zu Fuß rausholen zu können. Und ein Marcus Mariota hätte das definitiv versucht. Und er wirft halt den Ball wirklich nahezu ohne Druck einfach weg, also auf den Boden. Vielleicht, es könnte so ein Play gewesen sein, was vielleicht irgendwie eine Art von Screenplay nach Design sein sollte. Sah jetzt für mich aber nicht so aus. Oder keine Ahnung, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber trotzdem, dann darfst du nicht aufgeben, vor allem, wenn du so weit hinten liegst. Sondern probier halt was. Und er hat im College den ein oder anderen Rushing Yard irgendwie
auf dem
Konto gehabt.
Ich glaube, das ist auch dann irgendwo eine Sache von Selbstbewusstsein.
Ja, klar.
Die er wahrscheinlich 0,0, was er 0,0 hat gerade. Aber ja, ich finde, es sind halt zwei Punkte. Also das Passing Game war letztes Jahr auch nicht funktional, nicht wirklich. Und das ist halt jetzt aber nicht besser. Und Mariota war ja nicht nur so, dass er die halt in so einer Situation, wie du es gerade beschrieben hast, dann mal ein paar Yards rausholt, sondern er war ja wirklich fester Bestandteil des Designed Run Games.
Genau.
Also die Offense lief ja zum Teil eben auch darüber, dass sie einen Quarterback haben, der halt den Ball läuft. Und jetzt sind sie halt, wie gesagt, Passing Game ist nicht besser und in den anderen Bereichen sind sie halt schlechter geworden und das kann halt eigentlich nicht der Weg sein. Ich denke, du hast ja gerade am Anfang kurz so gesagt, Atlanta eigentlich so, da sollten eigentlich da mit dabei sein, dass sie genug, also in dieser Division mit dabei sein, dass sie genug Stabilität auf beiden Seiten der Line of Scrimmage haben und dass sie mit dem Run Game für viele Teams auch eine Gefahr sein können. Das sehe ich nach wie vor so, aber dann brauchen sie halt wenigstens einen Game-Manager, der einigermaßen fehlerfrei spielt. Und Ridder im Moment ist halt sehr weit davon weg. Und jetzt, ich glaube, also die spielen jetzt kommendes Wochenende spielen die gegen Houston, wo CJ Stroud richtig, richtig gut spielt. Ja. Und wenn das mit Ridder so weitergeht, ich glaube nicht, dass er dann. Ich glaube, dass wir dann heute in der Woche hier sitzen und Ridder wurde gebencht.
Das glaube ich auch. Was ich mich frage, ist, sind sie dann wirklich, also sie scheinen jetzt auch nicht maßlos von Taylor Heinicke überzeugt zu sein, weil sonst bringst du den halt auch mal etwas früher. Sind die Falcons ein Team, was dann sagt, okay, dann beenden wir halt die Saison mit Taylor Heinicke und gucken, ob es besser läuft? Oder ist das ein Team, was vielleicht noch auf dem Trademarkt aktiv werden könnte? Ich habe ja den Blick Richtung Tennessee schon angesprochen, Arthur Smith da haben könnte.
Gut, die haben jetzt natürlich gestern die Bengals auseinandergenommen. Ja, die sind jetzt auch erstmal nicht im
Trade-Modus. Die sehen sich selber im absoluten Contender-Geschehen. Ja.
Die Frage ist ja letztlich, wie heiß ist der Stuhl von Arthur Smith? Wenn die jetzt dieses Jahr.
Ich erinnere mich noch an unsere Division-Preview. Ich habe gesagt, ein kühles Stühlchen ist das nicht mehr. Glüht schon so ein bisschen.
Also, ich glaube jetzt nicht, dass er automatisch weg ist, wenn sie jetzt die Playoffs nicht schaffen oder so dieses Jahr. Aber wenn sie halt da wieder keine Entwicklung haben, dann.
Genau.
Deswegen würde ich das nicht ausschließen wollen, dass sie was machen. Es ist halt wirklich die Frage, wer es halt zu haben. Also, ehrlicherweise, nachdem wie jetzt die Saison so läuft, fände ich ja das fast noch einen attraktiveren Spot für Kirk Cousins als die Jets. Weil Kirk Cousins
ist. Die haben jetzt auch gewonnen und sind back in business.
Die haben auch gewonnen, ja, die Vikings. Cousins wäre halt direkt der beste Quarterback in der Division. Und mit einem Team, mit dem er halt gewinnen könnte und wo er auch über die Saison hinaus bleiben könnte. Das wäre ja zum Beispiel bei den Jets auch nicht gegeben.
Der
drittbeste Quarterback oder so in der Division und wäre wahrscheinlich weg zum Ende des Jahres. Und deswegen habe ich das auch schon so ein bisschen, vielleicht die Falcons, aber es ist natürlich die Frage, ob so ein Quarterback überhaupt zu haben ist. Ich denke, wir kriegen zeitnah Taylor Heinicke und dann halt mal gucken, was damit geht. Im Moment ist es halt sehr frustrierend, das anzuschauen, weil du eigentlich sagst, jetzt, also selbst auch in dem Spiel hier, ich fand die Jaguars Offense sah verbessert aus, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt haben offensiv. Also die Jaguars hatten ein paar gute Drives, aber ja jetzt nicht, es war jetzt ja nicht so, dass sie hier den Falcons den Shootout aufzwingen und Atlanta kann halt nicht mitgehen. Wenn Desmond Ridder nicht diese Fehler macht, dann ist es ein super enges Spiel in der zweiten Halbzeit. Und das macht es halt sehr frustrierend aus Falcons Sicht gerade. Das Team sollte besser sein. Im Moment merkt man aber halt deutlich, dass die besten Quarterbacks in der Division in New Orleans und in Tampa Bay sind. Und der Unterschied ist halt einfach krass, gerade zu den Falcons.
Müssen wir noch an dieser Stelle über die Panthers sprechen? Ich würde sonst sagen, vielleicht in der Preview, weil ich meine, 0 und 4.
Ist er, ja, und lief
eigentlich. Die Vikings.
Kriegst du den Pick 6 zum Start? Da dachte ich so,
da was. In der ersten Halbzeit sah es ja auch wirklich so aus, als würden die Vikings auch hier stolpern können.
Genau, auch wieder, Vikings haben halt wieder ihre Turnover und wieder.
Ja.
Sie hatten tatsächlich
auch mal Turnover.
Sie auch mal auf der anderen Seite.
Zu ihren Gunsten gegangen sind.
Ein Fumble sogar. Das ist ja aus Vikings was ganz Neues. Du kriegst einen Fumble und machst einen Touchdown drauf. Ist für mich immer noch, ehrlich gesagt, in einem Satz gesagt, sehr schwer, Bryce Young vernünftig zu analysieren, weil Line ist wieder problematisch. Wir wussten, dass die Vikings da blitzen werden und die Line zustellen werden. Receiver, die wenig Separation kreieren. Play Calling auch, was immer noch sehr unrund wirkt. Und dann hast du halt einen Quarterback, der vielleicht die positivste Beschreibung ist halt irgendwie effizient im Rahmen seiner Möglichkeiten für Bryce Young. Aber es ist schwer, irgendwie mit der Offense, finde ich, viel zu machen.
Dann lass uns zum Abschluss auf das Monday Night Game schauen.
NFL Preview.
Die New York Giants empfangen die Seattle Seahawks. Die Seahawks stehen 2-1, die Giants 1-2. Ich finde, das ist vor allem aus Giants Sicht ein ganz wichtiges, ganz richtungsweisendes Spiel, weil das ist vielleicht das erste Spiel, wo man auf einen Gegner trifft, auf ein Team trifft, was realistisch auf Augenhöhe ist oder zumindest sein kann. Weil gegen Dallas und 49ers, da kann man mal verlieren. Gegen die Cardinals musst du gewinnen, auch wenn es knapper war, als man sich das erhofft hat und ein mega Comeback gebraucht hat. Aber das sind, glaube ich, diese Spiele, die die Giants-Saison dann am Ende entscheiden beziehungsweise sie auch irgendwo jetzt definieren. Die Frage für mich ist halt dann so ein bisschen, welche Giants-Offense sehen wir? Also, wie gesagt, man hatte jetzt schon zwei richtig starke Defenses. Die Seahawks sind nicht ansatzweise auf dem Level. Sehen wir vielleicht mal ein bisschen eine Giants-Offense, die ein bisschen runder wirkt, die ein bisschen mehr aussieht wie die Giants-Offense letztes Jahr?
Ich habe da Zweifel, ehrlich gesagt. Ich habe da Zweifel. Ich habe hier gleich mal guter Start für unser umgestelltes Format hier, weil wir natürlich mehr Injury-News haben im Vergleich zu letztem Mittwoch.
Ja, Saquon Barkley allen voran.
Genau, Saquon Barkley, doubtful, also müssen wir davon ausgehen, dass er nicht spielt. Und wir wissen, dass Andrew Thomas nicht spielt, der Left Tackle der Giants. Stimmt. Der wird wieder fehlen mit seiner Oberschenkelverletzung, hat die letzten beiden Spiele, glaube ich, schon verpasst. Ben Bredesen kommt zurück, einer der beiden Starting Guards, der hat gegen San Francisco gefehlt, hatte ja aber auch jetzt keinen guten Start in dieser Saison. Das ist eine Line, die halt nicht nur nicht diesen erhofften Schritt macht bisher, sondern gerade auch ein Spieler wie Evan Neal halt doch mindestens so große Probleme hat wie letztes Jahr. Und diese Line bisher hat der Offense auch häufig kaum eine Chance gegeben. Und dann schaut man auf das Matchup und die Seahawks haben jetzt natürlich keinen High-End-Pass-Rush, dass man jetzt irgendwie sagt, wie jetzt gegen San Francisco oder Dallas eben, okay, boah, mit der Line gegen den Pass-Rush, das kann nicht funktionieren. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass die Seahawks gegen die Panthers letzte Woche so einer wackeligen Line, sage ich jetzt mal, dass die denen dann auch Probleme bereiten können. Und das erwarte ich hier ehrlicherweise auch. Ich weiß nicht, ob Seattle das nochmal so aggressiv blitzt wie gegen Carolina. Das war ja schon auffällig. Aber sie werden es bestimmt testen, allein weil Daniel Jones über die ersten 3 Wochen der Saison echt Probleme mit dem Blitz hatte. Hm. Und dann fehlt wahrscheinlich Barkley, also dein Sicherheitsnetz. Das heißt, ich denke, es wird ein bisschen ähnlich, nicht ganz so extrem, aber ähnlich aussehen wie gegen San Francisco. Wir kriegen viel Darren Waller, wir kriegen viel Paris Campbell, Wandale Robinson. Was jetzt nicht die schlechteste Formel ist. Das Problem ist halt, wenn du in einem Shootout mitgehen musst, dann reicht das halt wahrscheinlich nicht.
Und das könnte ja durchaus passieren, denn die Seahawks werden den Ball bewegen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem bin ich gespannt, was sie wieder am Boden machen können. Das sah bei den Giants in Sachen Run-Defense schon gegen James Conner gar nicht gut aus, gegen McCaffrey sowieso nicht und die 49ers. Und die Seahawks konnten zuletzt ganz gut laufen. Die könnten vielleicht hier auch, also vielleicht verhindern die auch einfach, dass es zu einem Shootout kommt, weil sie ganz konstant den Ball bewegen können, viel von der Uhr nehmen und hier das die ein oder anderen Punkte aufs Board bringen können.
In der Seahawks Offense bin ich auch einigermaßen optimistisch hier in dem Matchup. Ist ja eigentlich eine schöne Gegenüberstellung für diese beiden Teams. So beide letztes Jahr Overachiever gewesen, beide überraschen die Playoffs, beide haben ihren Quarterback bezahlt, beide haben mit Ausfällen und Problemen in der Offensive Line zu kämpfen. Aber die Seahawks kommen deutlich besser damit zurecht. Ja. Kriegen trotzdem ihre Big Plays offensiv. Geno spielt halt auch. Also Geno gegen Carolina, das war halt schon das war schon ein Ganzlinger-Spiel von ihm. Mit Höhen und mit Tiefen. Mhm. Aber das bringt dir dem Team halt dann am Ende mehr als das, was die Giants da offensiv machen. Und ich glaube, hier liegt auch echt eine Chance für Seattle, Run-Game auf der einen Seite und dann eben generell auf der Seite des Balls zu diktieren, was für eine Art Spiel das eben wird. Und eben die Giants in diesen Shootout reinzuzwingen, den New York offensiv eher nicht haben will. Weil die Giants-Defense ist schon schwach bisher. Vor allem die Edge-Rusher sind so gar kein Faktor. Eigentlich guckst du hier drauf und sagst, ja, Seahawks mit Backup-Tackle und so weiter. Das sollte eigentlich ein klares Mismatch für die Giants sein. Aber im Moment weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, anhand dessen, was die Giants-Edge-Rusher bisher machen. Also, das ist wirklich wenig. Und dann blitzen sie halt wie verrückt, was ich nicht für den richtigen Weg gegen Geno halte. Weil ich glaube, da kann er ihnen echt auch ein paar Big Plays dann reinhauen. Und dann generell das Matchup Seahawks-Receiver gegen Giants-Secondary ist für mich eigentlich also fast durch die Bank weg für Seattle.
Ja, also wir gehen, glaube ich, beide in die gleiche Richtung, dass die Seahawks hier zu Recht Favorit sind, sogar auswärts. Zwar knapp auf dem Papier bei den Buchmachern mit 1,5 Punkten, aber sie waren halt einfach in den ersten Wochen das unterm Strich bessere Team und vor allem die unterm Strich deutlich bessere Offense in meinen Augen. Und die Giants können hier eigentlich nur überraschen.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so einseitig formulieren, aber grundsätzlich ja. Die Frage ist halt immer noch, diese Giants-Offense, die wir letztes Jahr so oft gelobt haben, weil sie das absolute Maximum aus wenig rausgeholt hat, ist die da noch irgendwo? Oder ist sie jetzt im Moment einfach nicht?
Ist da noch jemand?
Genau. Oder ist sie einfach weg, weil halt die O-Line so schlecht ist und weil sie halt einfach diese DPS, die sie haben, jetzt einfach gar nicht mehr auf die Straße kriegen?
Also eigentlich müssten sie ja.
Eigentlich, ja.
Es hat sich ja nicht so viel verändert, sondern man hat eher ja noch ein paar.
Eigentlich, genau, eigentlich ja.
Ein bisschen Qualität dazu gewonnen.
Und das ist halt für mich hier, was du ganz am Anfang gesagt hast, der sehr, sehr gute Test, weil du ja eben gegen ein Team spielst, was ungefähr in der NFC auf Augenhöhe sein sollte. Und wenn wir jetzt
also ich finde schon, dass man aus Giants-Sicht an dieses Spiel rangehen sollte mit der Devise oder mit dem Mindset, das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen, wenn wir wirklich realistisch um eine Wildcard am Ende mitkämpfen wollen.
Kann ja am Ende ganz konkret entscheidend sein, falls es
um
einen direkten Vergleich zwischen den beiden geht. Genau. Aber falls wir hier dann wieder ein Spiel kriegen, wo die Giants Offense wieder so Probleme hat oder wieder so Durchhänge hat gegen eine Seahawks Defense, die jetzt ja nicht, also gegen Dallas und San Francisco kannst du das ja ein bisschen erklären, aber da sind die Seahawks ja nun nicht defensiv, dann glaube ich, guckt man da schon aus Giants Sicht drauf und sagt, okay, die sind dann einfach doch nicht dieses Team dieses Jahr und die gehören eher in dieses untere NFC-Tier mit rein.
Ja, wir sind gespannt, was passiert. Wir werden am Donnerstag wieder drüber sprechen, wenn wir auf Woche Nummer 5 schauen. Das war aber Montag für Woche 4. Viel Spaß heute, vor allem an alle Giants und Seahawks-Fans. Das war's für heute. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.